Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe 100BFATS. Wie immer dabei, Herr Meyer höchstpersönlich.
Ja, hallo, schön, dass du da bist, dass ich da bin.
Fabian Meyer ist CEO of Podcast 1, ist die richtige Bezeichnung?
CEO, das klingt auch super. Geschäftsführer hat man es früher genannt, heute sagt man CEO.
Na, früher war der Hausmeister ja auch der Hausmeister. Heutzutage ist es ja...
der Beauftragte.
Maintenance Facility, ja. Facility Manager.
Muss ich alles ganz toll anhören.
Facility Manager. Ich bin im Facility Management. Also bist du der Hausmeister.
Genau.
Also, was ein geiler Job ist.
Absolut.
Ist ein geiler Job. Ich wünschte, ich wäre so handy wie der sogenannte Handyman, dass ich mich um sowas kümmern könnte. Aber ich habe nicht nur eine linke Hand, sondern zwei davon. Mhm. Und die sind auch noch verkehrt rum, verstehst du?
Ich habe mir jetzt ein Rudergerät bestellt, das kam in Einzelteilen. Ach, und das habe ich jetzt zusammengeschraubt. Ich habe es hinbekommen.
Wann ist es geliefert worden? Wie lange hat es gedauert, bis es zusammengeschraubt war?
2 Stunden.
Oh, ja. Da ich keine Ahnung habe, wie viele Einzelteile es wirklich waren.
Es waren viele Einzelteile.
Und wie schwer das wirklich ist, kann ich das jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt schnell ging oder langsam war.
Aber es ist ja nicht der Handwerker-Podcast.
Ach, stimmt ja. Es ist ja die 100 besten Filme aller Zeiten. Mein Name ist Stefan Kuhlmann, für die es noch nicht gehört haben, wenn es Ihnen gefallen hat. Stefan Kuhlmann, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Ich bin Joko und Klaas. Ich freue mich, dass das Publikum so zahlreich am Hören ist. Es macht einfach noch mehr Spaß, wenn ein Mensch weiß, dass der eine oder die andere zuhört.
Mhm. So. Einige bei 100 besten Filmen aller Zeiten.
Ist schön, ne? Das macht einen immer wieder so ein bisschen stolz. Ich kriege ab und zu dann mal so eine Mail bzw. eine Nachricht von Herrn Meyer. Da zeigt er mir dann, kick mal hier wieder in eine Charts.
Ja.
Finde ich toll. Das
finde
ist
ich auch gut.
Sehr aber motivierend.
Natürlich weiß man ja auch gerne was über Filme. Ne? Man konsumiert sie nur, aber so ein bisschen Hintergrund zu bekommen, das ist halt eine schöne Sache. Dann kann man auch mal in der Kneipe sagen, hier, kennst du die Geschichte vom Terminator oder was weiß ich?
Ja, oder von Schutt die Trümmer, die Schrottplatzrocker.
Eben, also was auch immer.
Ich finde die Mischung so toll, dass auf der einen Seite haben wir natürlich auch Fans oder Zuhörer oder Freunde, die halt durchaus Cineasten sind und sich das anhören und sagen, ja, das wusste ich auch oder das habe ich nicht gewusst oder wirklich toll, interessant. Und dann gibt's eben die andere Klientel, die halt komplett, also gar keine Ahnung davon haben, was vielleicht hinter so einem Film steckt und immer wieder sagen, Ei, der Daus. Ich wusste ja gar nicht, dass sowas dahinter steckt und das freut mich dann. Aber da gibt's immer ganz gutes Feedback. Das gibt's gerne an kontakt@podcast-1.de.
.de.
Ja, es ist dieser Punkt. Muss man den heutzutage noch sagen?
Ich glaube schon.
Ja?
Also www sagt man nicht mehr. Gut, aber du hast recht, also die Geschichten, die Schauspieler erlebt haben, wie die Besetzung sein sollte, was die Filme gekostet haben, was schiefgegangen ist, also da sind schon gute Sachen dabei.
Und so weiter und so fort. So, also meine Top 100 oder unsere Top 100 der besten Filme aller Zeiten, knallhart recherchiert und zusammengeschustert aus allerlei Hitlisten der vergangenen Jahrzehnte und diverser Plattformen. IMDb, Empire Online, Cinema, Box Office, Mojo und so weiter und so fort. In der letzten Ausgabe, da hatten wir auf Platz 52 einen der coolsten Actionkracher aller Zeiten, Stirb langsam, Die Hard, den ersten, ne, mit Bruce Willis. Das bedeutet heute die 51 und das wiederum heißt ja noch diese Ausgabe und dann haben wir tatsächlich
die Hälfte.
Nach anderthalb Jahren die erste Hälfte hinter uns. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Also als wir losgelegt haben, dachte ich, dass es schneller geht.
Man hat so das Gefühl, ne? Du nimmst halt eine Folge auf, dann kommt ein Gast, also ne, unser Filmpaten kommt dazu, dann nimmst du noch eine Folge auf. Manchmal am Anfang haben wir noch so 2, 3 Filme in einer Ausgabe gemacht, aber tatsächlich hören wir ja aufs Publikum, denn es hieß sehr schnell, ach, könnt ihr das nicht ausführlicher machen und das so kurz nur zu dem einen Film und so macht es doch noch ein bisschen länger und darauf haben wir natürlich gehört, haben uns dann aber in diesem Zusammenhang auch dafür entschlossen, eben das alle 2 Wochen zu machen, damit es eben weiterhin so eine High Quality hat.
Genau.
Ne?
Und, man lernt an seinen Aufgaben.
Ganz genau. Also, My Dear Mr. Singing Club. Schon so lange, ne? Ende 2020.
Mein lieber Herr Gesangsverein.
Mein lieber Herr Gesangsverein. Aber wie schon gesagt, es ist kein Langstreckenlauf. Es ist ein Langstreckenlauf, es ist kein Sprint.
Es ist so ein Langstreckenlauf.
Es ist ein Langstreckenlauf. Heute, auch heute, gibt es eine Platzierung aus dem Action-Genre, kann man sagen. Mhm. Aber auch aus dem Science-Fiction-Genre. Einen weiteren absoluten Meilenstein. Klar, hier wird sich ab und zu auch nochmal so ein Popularitätsfilm einschleichen, wo es dann halt heißt, der ist doch nur drin, weil der so beliebt ist. Ja, das gibt's auch noch. Aber einige dieser Filme sind Meilensteine, sind Game Changer, so wie dieser hier. Ein Action-Opus Magnum, muss man einfach sagen. Oder man könnte auch sagen, geiler Streifen.
Und wir kennen das ja mit der freudschen Fehlleistung, die ist bei mir vorhin schon gekommen.
Was witzig ist, weil wir natürlich uns schon auch davor kurz drüber unterhalten haben und du hast halt einfach schon verraten, worum es geht, ne?
Genau.
Finde ich lustig. Also wer also nicht jetzt 10 Sekunden warten will, bis ich es sage, vielleicht einfach nochmal zurückspulen und nochmal hören, was Herr Mayer am Anfang dieser Ausgabe gesagt hat.
Da hatte ich ein Beispiel genannt und jetzt kommen wir auch gleich zum Film.
Genau, aus dem Jahrzehnt, das hier wirklich ganz schön fett vertreten ist, das muss man sagen, aus den 90ern, also aus dem Jahre 1991, um genau zu sein. Die Story, fangen wir mal so rum an, ist wie folgt. Nachdem der erste Versuch, den 1985 geborenen Anführer des Widerstandes in der Vergangenheit zu töten, nachdem dieser erste Versuch gescheitert ist, unternehmen die Cyborgs von Skynet des Jahres 2029, ist nicht mehr so lange hin, einen zweiten Versuch, John Connors junge Version auszuschalten. Diesmal soll es der T-1000 richten. Doch das neue Modell ist nicht allein, denn das Urmodell 101, ne, aus der T-800er Serie, wurde ebenfalls zurückgeschickt und in der Zukunft darauf programmiert, den jungen John Connor zu schützen. Ladies and Gentlemen, auf Platz 51 der 100 besten Filme aller Zeiten. Jawohl, James Camerons T2 Terminator 2, Tag der Abrichtung.
Tag der Abrichtung.
Der Hundefilm. Toller Versprecher. Ja. Tag der Abrechnung natürlich. Judgment Day.
Am 29. August 1997 endeten 3 Milliarden Leben. Die Überlebenden des nuklearen Feuers nannten den Krieg den Tag des jüngsten Gerichts.
Du warst es. Runter, Junge! Wenn du leben willst, komm mit mir.
Du kannst nicht einfach rumlaufen und irgendwelche Leute umbringen.
Warum? Ich bin ein Terminator. Geh! Jetzt! Hasta la vista, baby.
Wahnsinn.
Ich sag mal was ganz Eloquentes. Ist das geil, immer noch.
Im letzten Film hatten wir ja Yippie-Yay, Schweinebacke, was im Original ein bisschen anders klingt. Und hier ist es ja auch, ne? Es gibt so geflügelte Worte, die wir alle benutzen und die aus Filmen stammen.
Hasta la vista, baby.
Genau.
Terminator 2, Tag der Abrichtung.
Der Abrichtung, ja.
Wie ich ihn getauft habe.
Und I'll be back ist ja auch aus dem Streifen, ne?
Ja, natürlich. Also, klar. Ja, klar, da hat das auch gesagt. Ja. Und im ersten Teil natürlich dieser große Satz, wenn er da in die Polizeistation kommt und halt eben sagt, ich komme wieder. Und sind es alle ausgeflippt. Das muss ja leider Arnold Schwarzenegger tatsächlich immer noch bis zum heutigen Tag, egal wo er auftaucht.
Komm, er macht's gerne.
Ja, natürlich, er ist ein Profi und ein wahnsinnig netter Typ. Ich habe ihn ja tatsächlich ein paar Mal interviewen dürfen.
Selbst den Schwarzenegger hattest du schon.
Ja, na klar. Und er ist ein wahnsinnig geiler Typ einfach. Das kann man nicht anders sagen. Und es ist schon so, dass er halt auch ehrlich dann gesagt hat, ab und zu so, naja, es nervt schon, aber was, ich meine, ich wäre ja nichts ohne die Fans. Und wenn Leute begeistert sind und sich freuen, wenn ich das, dann sage ich halt auch nochmal, I'll be back.
Okay, so Steirerbur.
Steirerbur, ja.
Was
ist
das jetzt? Steiermark?
Das ist Steiermark. Ja. Das ist, deswegen ist er dir auch besonders am Herzen, weil du ja in die Steiermark geheiratet hast.
Genau.
Sozusagen. Ja, also, Es ist ja natürlich schon sehr viel über Schwarzenegger und auch über die Terminator-Reihe geredet worden. Und wir freuen uns, dass wir jetzt auch mal an der Reihe sind und unseren Senf dann so ein bisschen dazugeben können. Es war damals, ich vermisse das so ein bisschen. Es gibt natürlich immer noch Filme, also das Marvel-Universum hat es ja gezeigt, dass so ein großer Hype immer noch existieren kann, ne? Dass die Fans durchdrehen und sich freuen. Du siehst über die Plakate. Bei Star Wars ist es ja leider in den letzten Jahren ganz schön zusammengebrochen. Da gibt es zwar noch die Hardcore-Fans, aber die meisten haben sich tatsächlich, muss man sagen, auch in meinem Umfeld von Star Wars, von dem Franchise abgewendet.
Ja, das ist natürlich schade, dass Disney da so Gas gegeben hat und viel kaputt gemacht hat, ne?
Weil sie einfach keinen Plan hatten. Aber wir wollen ja nicht über Star Wars reden, wir wollen ja über schöne Dinge reden. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass damals in den 90ern oder eben halt vielleicht auch noch ein paar Jahre später immer noch funktionierte, dann zum Beispiel bei Batman oder so, also The Dark Knight Trilogie, dass der Hype so mega groß war, dass es überall war. Die Fernsehwerbung, die großen Plakate in jeder Zeitung, in jeder Zeitschrift, Sonderausgaben hier und dort. Mhm. Und man muss halt sagen, dass James Cameron, der Regisseur, der hatte natürlich zu diesem Zeitpunkt, hat er sich schon einen Namen gemacht und wir wussten, ja, der kann's, weil er hatte ja Terminator, den ersten Teil abgeliefert, was ein Überraschungserfolg war und Schwarzenegger da zum Star gemacht hat. Dann kam die Fortsetzung von Aliens, muss man ja auch sagen, dass James Cameron da wirklich eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten einfach geschaffen hat.
Absolut.
Nach dem Meisterwerk von Ridley Scott eben danach den Action-Dreh zu machen. So, und dann kam halt Terminator 2 und es war überall. Es gab Videospiele, es gab eben, wie gesagt, die Magazine, der Soundtrack lief natürlich, Guns N' Roses, ne, das Video, You Could Be Mine, wer erinnert sich nicht, dieses Video, wo einfach so Szenen von einem Auftritt von Guns N' Roses so zusammengeschnitten wurden, so mit Filmszenen und so weiter, und im Film ist ja auch einmal diese Sequenz in der Mall, also in diesem Einkaufscenter. Mhm,
wo wie wild geschossen wird.
Wo wild geschossen wird, wo er eben halt seine Knarre in der Hand hat und eben halt diese Box mit den Rosen da drin. Ne? Guns N' Roses, so dieses Ding. Es gab diese Geschichte, angeblich soll Schwarzenegger höchstpersönlich bei W. Axl Rose damals halt quasi angerufen haben, gesagt haben, du, wir machen da einen neuen Film, mach uns mal ein Lied. Und die Geschichte war, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, das ist wahrscheinlich auch sowieso nur eine Story, aber ich hatte das in einem Interview gelesen und meinte Schwarzenegger, ja, der Guns N' Roses, die Jungs, die haben uns irgendwie 30 Songs angeboten, quasi haben gesagt, hier, mach mal den, und letztendlich hat sich Schwarzenegger angeblich höchstpersönlich für You Could Be Mine entschieden, also ein Song, der auch für einen anderen Film funktioniert hätte, aber eben halt fett war und Schwarzenegger fand den wohl geil, weil er halt eben auch Guns N' Roses geil findet. Und ich damals schon als kleiner Filmfreak, ne, 1991, wie alt war ich da? Da war ich 17. Ja, doch, 17. Erzähl diese Story meinem Vater. Und mein Vater hat jahrelang Folgendes gemacht. Immer wenn ich ihm irgendwas Tolles, irgendwelche Filmfakten um die Ohren gehauen habe, der konnte es nicht verknusen, dass ich mal mehr weiß als mein Alter. Er hat immer gesagt, weil er will es nicht wissen. Ich musste bei meinem Vater immer Quellennachweise bringen. Das hat mich stark traumatisiert.
Ne, das hatte ich aber auch dazu gebracht, journalistisch mit Filmen umzugehen. Das heißt, ein guter Journalist gibt immer seine Quellen an und überprüft sie auch, also ein, zwei Mal.
Damit genau, aber das ist stimmt, nicht, was das, da gesagt wurde. Die Geschichte einfach nicht also abkaufen wollte, in Anführungszeichen. Das war immer so, Vater, und dann ja, und Schwarzenegger ist ja auch ein ganz Roses-Fan und der findet dich auch so geil und so. Und, ja, aber er will es nicht wissen. Und, aber gut. You Could Be Mine.
Manchmal haben Filmstars auch einen guten Geschmack. Sylvester Stallone hat ja auch die Musik von den Rocky-Filmen mit entschieden damals, glaube ich. Ne? Also manchmal
geht's auch. Wohl die Band, der hat er nicht sogar auch den Soundtrack mitproduziert?
Ich glaube auch, da war irgendwas.
Ja. Also Bill Conti, das war klar, dass der irgendwie das Thema dann macht für Rocky und so weiter. Aber hey, lass uns doch mal nicht so abschweifen. Ja, das ist aber gefährlich, ja, ne? Weil wenn wir über Popkultur reden und Terminator bzw. Terminator 2 ist auf jeden Fall Popkultur. Ich würde sagen, Bekanntheitsgrad... Boah, komm, 99%.
Ja, also sagen wir also mal, nicht unter mal, Filmen ist er einer der bekanntesten, mit Sicherheit.
Man muss ihn ja nicht mehr gesehen haben. Also das ist so, ich glaube, es ist schon Star Wars Level. Du kannst ja, glaube ich, zu jedem Menschen auf diesem Planeten, in Anführungszeichen, sagen, hey, Star Wars, ja, kenne ich. Schon mal gesehen? Nee, aber sie kennt's.
Genau.
Also, was ich meine? Also,
das ist hier ähnlich.
Und das würde ich sagen, ist hier ähnlich, so 99,9%. Und es war halt, wie gesagt, überall T-Shirts, Tassen, Unterhosen, alles Mögliche. Und auch der Trailer, ne? Also das war ja... Ich weiß nicht, vor welchem Film der gelaufen ist. Das Ding, ja.
Man muss ja auch sagen, dass die 90er noch anders funktioniert haben. Da gab es noch dieses Wir-Gefühl, wir schauen einen Film und dann hat jeder diesen Film gesehen. Das ist ja heute ein bisschen alles zerfleddert, ne? Also es gibt so viele Medien, dass es alles so ein bisschen auseinanderläuft. Und das war natürlich auch das große Jahrzehnt für die tollen Filme.
Das war so, dass bei Schwarzenegger-Filmen tatsächlich hattest du, glaube ich, immer so zu 100% halt auch Schwarzenegger-Publikum drin. Da hat sich selten jemand aus dem falschen Film verirrt. Und dann hast du tatsächlich, das wird jetzt vielleicht ein bisschen sehr nostalgisch, aber immer mit Gleichgesinnten im Kino gesessen. Du hast über dieselbe dieselbe Scheiße gelacht und hast bei derselben Actionsequenz yeah! Und hast, weißt du, High Five gemacht mit Leuten, die du gar nicht kennst und so, hast dich gefreut, der Arnie. Das gab ja diese Zeit in den 90ern oder 80er Jahre, als die großen Actionhelden waren. Du hast meistens ja gar nicht gesagt, du, ich gehe mir jetzt den und den Film angucken, ja, sondern du hast gesagt, ja, ich gucke mir den neuen Stallone an. Mhm. Oder ich habe den neuen Schwarzenegger gesehen.
Genau.
Und dann wussten die Leute aber auch sofort, worum es geht.
Ja, da war ein Topmodel auch noch ein Topmodel, ne?
Da war ein Topmodel noch ein Topmodel. Achso, und jetzt, was sind wir jetzt? Keine Topmodels mehr, aber naja.
Heidi Klum, Abklatsche.
Ja, gut. Wir vor allen Dingen.
Gerade wir beide.
Gerade wir beide.
Also da kommt's wirklich hin.
Ich muss tatsächlich auch an dieser Stelle was zugeben, dass ich einfach nicht mehr weiß, in welchem Kino ich den als erstes gesehen habe hier in Berlin. Ich tippe auf den Zoopalast, es kann aber auch der Royalpalast gewesen sein. Das Marmorhaus war es nicht, also weiß ich, aber Filmbühne Wien wird es auch nicht gewesen sein. Aber ich habe den halt ein paar Mal im Kino gesehen und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, hier in Berlin gab es ja damals am Kudamm gefüllt eine Gazillion.
Ich habe es auch im Zoopalast gesehen damals.
Siehst du, werde ich auch wahrscheinlich im Zoopalast gesehen haben. Einfach, das war einfach, es war ein Ereignis.
Es war ein Ereignis.
Es war ein Ereignis.
Weil im Zoopalast war die große Leinwand, ne?
Da war eine der ganz großen Leinwände. Die größte Leinwand Europas war ja im Royalpalast Kino 1. Aber im Zoopalast war auch sehr, sehr groß. Es war die Zeit vor den Laserpointer, Popcorn schmeißenden, Handy anhabenden, telefonierenden Flachpfeifen, die einem
sich Kino unterhaltenden.
Ja, Vollidioten.
Oh.
Können wir auch mal eine Sonderepisode machen.
Ich bin letztens auch im Kino gesessen, da waren so Typen, die sich die ganze Zeit unterhalten. Das war einfach so respektlos, fürchterlich.
Ja, das ist schade, ne? Das gibt's aber immer wieder. Aber tatsächlich, jetzt war ich wieder ein paar Mal im Kino und da hat es ganz gut funktioniert tatsächlich.
Manchmal
gut,
hat man Glück.
Ist auch immer noch nicht so voll wie früher. Mhm. Aber wir sind Gott sei Dank immer wieder mal so voll wie früher.
Voll von Glück, über solche Filme reden zu dürfen.
Wir haben Terminator 2, Tag der Abrechnung. Wir haben die DVD in der Hand. Ja. Finde ich ganz geil. Ja, ne? Das ist super.
Der kam auch in 3D raus, der Film. Ne?
Der kam Jahre später nochmal in 3D raus. Ja, ja. Jahrzehnte später. Ich glaube, es war 2017. Nee, später, vorher. Natürlich damals nicht im Original, als das erste Mal rauskam in 3D. Aber ich habe hier die German Ultimate Edition DVD und da gibt es natürlich jede Menge Special Features. Toll. Also ich bin nicht dazu gekommen, das zu gucken vorher. Ich habe halt mich an die Sachen erinnert, an die ich mich noch erinnern kann. Und es gibt natürlich unfassbar viele, unendlich viele Fun Facts über diesen Film. Und wir haben uns mal wieder so für die berühmte 20 entschieden. Ja, und die mal so zusammengetragen. Also Icke hier und Herr Meier. Der CEO wird wieder staunend und applaudierend daneben sitzen und sagt, das wusste ich nicht, das habe ich nicht gedacht.
Der Film ist bahnbrechend in Special Effects auf jeden Fall, ne? Würde ich mal sagen. Das bleibt im Kopf.
Das auf jeden Fall und dazu kommen wir auch. Wir fangen mal mit den Schauspielern an. Edward Furlong, der den jungen John Connor spielt.
Das hätte ich jetzt auch gefragt, was ist eigentlich, erzähl das mal.
Also der ist ja dann verschwunden von der Bildfläche, dann ist er wohl auch im Knast gelandet und das ist ganz schlimm. Und
weil
so.
Der war so toll und so talentiert.
Ja, aber dann hat er wohl auch keinen Bock mehr gehabt. Ich habe mich jetzt so mit seiner Vita nicht mehr so beschäftigt und dann, aber damals war das schon, man hat gedacht, aus dem wird ein Megastar, aber es wäre fast gar nicht dazu gekommen, denn Edward Furlong hat die Rolle fast nicht gekriegt, weil er beim Casting-Dreh mit Linda Hamilton, die dabei war, die sollte halt den jungen Schauspielern helfen, halt diese Szenen zu lesen. Da ist er rot geworden, hat sich geschämt und hat nicht richtig spielen können, hat den Text nicht hingekriegt, hat da rumgestottert. Und da haben sie schon alle den Kopf geschüttelt und gesagt, was soll denn an dem gut sein? Aber die Casting-Expertin, also die Casting-Chefin von dem Film, Maylee Finn, eine absolute Legende. Maylee Finn, die hat wirklich die dollsten Dinger gecastet, ist übrigens schon 2007 verstorben. Die bestand aber auf Edward Furlong. Die war überzeugt, der muss das sein. Die hat den Cameron bekniet und hat gesagt, glaub mir, der Bengel, der ist das. Der muss das spielen. Und Cameron meinte, ja, irgendwie, ja, der sieht doch cool aus. Aber das Casting war Mist. Mhm. Da hat sie Folgendes gemacht. Sie hat ihm einen Schauspiellehrer und Coach bezahlt, dem Edward Furlong, hat gesagt, hier, komm mal, hast du mal 20 Mark?
Gehst du mal um die Ecke? Dollar.
Gehst du mal um die Ecke? 20 Mark ist aber lustiger, so humoristisch wertvoller. Sollte er sich halt richtig vorbereiten, hat er irgendwie, weiß ich nicht, 2 Wochen oder sowas mit einem trainiert und kam dann halt zurück und durfte nochmal vorsprechen und hat dann die Rolle bekommen.
Hast du mal bei einem Casting teilgenommen? Es ist doch immer auch eine Scheißsituation. Du musst dann irgendwie auf Knopfdruck eben abliefern. Das heißt ja nicht, dass du es nicht trotzdem drauf hast.
Ich habe tatsächlich jede Menge Castings gemacht. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Agentin. Also ich wollte ja mal irgendwie auch mal Kinderstar werden. Und wenn ich nicht so dick und so unmusikalisch wäre, wäre ich ja heutzutage auch Musicalstar.
Kinderstar. Du wärst heute Kinderstar.
Nein, aber diese Rolle war tatsächlich, muss man auch irgendwie sagen, so auf ihn zugeschnitten, auf Edward Furlong. Ne? Also John Connor, seine Mutter ist ja verschwunden im Film, beziehungsweise ist im nicht im Knast, sie ist ja in diesem im Irrenhaus. Wie heißt denn sowas? Wie heißt denn sowas in Nett?
Ja,
wie sagt man sowas?
In einer Anstalt.
In einer Anstalt und er ist ja bei Foster Parents, also bei Dings Eltern. Also Fortfindungsschwierigkeiten habe ich heute. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das?
Was suchst du?
Na, er ist quasi adoptiert, sozusagen Adoptiveltern, so die sich um ihn kümmern.
Mhm. Das heißt Adoptiveltern.
Ist das so?
Ja.
Und Edward Furlong, der ist auch nicht von seinen Eltern aufgezogen worden. Der ist tatsächlich als ganz kleiner Bengel ist der wohl von zu Hause weggerannt und letztendlich ist er aber bei seinem Onkel und seiner Tante gelandet und da aufgezogen worden. Also da gab es durchaus Parallelen. Und Maylee Finn, wie gesagt, diese Casting-Göttin damals, die hat gesagt, er muss das machen und er hat es dann auch gemacht. Schon im Skript für den ersten Teil, für den ersten Terminator, ein paar Jahre vorher, wollte Cameron eigentlich dieses Ding mit dem Roboter aus Flüssigmetall machen.
Mhm.
Der hier, der T-1000 ja,
genau.
ist.
Das ist ja auch das Tolle an dem Film.
Und der wollte eben, dass dieser Roboter, dieser Terminator, dass der sich in alles Mögliche verwandeln kann, sogar irgendwie in Straßen und so, bla bla. Und das fand er halt irgendwie alles ganz gut. Aber tatsächlich, die Technik war damals einfach noch nicht so weit. Und dann hat er halt für Terminator 2, weil er langsam ein bisschen mehr Geld gemacht hat und ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatte und die Special Effects Leute einfach mehr drauf hatten und mehr machen konnten, hat er gesagt, oh, dann holen wir das doch mal wieder aus der Klamottenkiste raus und dann gucken wir mal, was wir jetzt machen können mit diesem Flüssigmetallroboter. Für den zweiten Teil ließ sich Arnold Schwarzenegger tatsächlich endlich überzeugen, einen Helden zu spielen. Weil bei Teil 1, da sollte er schon die Rolle von Kyle Reese spielen. Also dieser Held quasi, der Linda Hamilton dann hilft und ja dann auch schwängert. Spoiler! Und das ist Schwarzenegger angeboten worden, der ja so langsam halt da schon so, ne, dieser Megastar war. Also das war schon in diesen Gefilden. Aber durch den Terminator ja erstmal so richtig. Und Conan und so. So Terminator 2 ist ja schon ein Star. Und da hieß es dann so, jetzt mach doch mal Held. Damals wollte er das nicht. Beim ersten Teil hat er gesagt, ich will nicht den Helden spielen, ich will den Bösen spielen. Lass mich den Bösen spielen, das macht mich viel, viel berühmter. Er hat schon die richtige Nase gehabt, der alte Steirer.
Mhm.
Aber diesmal fand er das dann halt eine gute Idee. Und Cameron und so und die anderen konnten ihn dann überzeugen. Schwarzenegger hat vorgeschlagen, im zweiten Teil auch beide Terminator zu spielen. Er meinte, ist doch cool, wenn ich den gut, also wenn es zweimal derselbe okay. Terminator ist.
Und der eine ist dann mit Metall.
Ist quasi,
und
genau, der eine ist quasi, das sind ja beide aus Metall.
Flüssigen Metall.
Flüssigen Metall. Er hat vorgeschlagen, dass er beide spielt, ne? Dass man halt eben halt, mhm. Das ist einmal der Gute, einmal der Böse mhm. und so. Und es ist halt quasi basierend auf derselben Vorlage, aber eben halt das neue Modell. Und Cameron meinte, nee, das lassen wir mal, wir brauchen ein bisschen mehr Abwechslung, ich will da einen anderen Typen besetzen irgendwie. Und außerdem hat Cameron damals zu ihm gesagt, weißt du was, Freundchen, wenn du das machst, wirst du nie wieder aus diesem Make-up-Stuhl rauskommen. Das wird einfach, weil du musst ja, erstmal drehst du als der, dann wird der zermanscht, dann muss das Make-up gemacht werden, dann willst du als der Flüssigmetalltyp rumrennen, dann musst du da einen Special Effects dir aufmalen lassen und so weiter. Ja, du wirst nie wieder aus dem Special Make-up-Wohnwagen rauskommen. James Cameron hatte eine ziemlich coole Idee für den T-1000-Darsteller, also für den Bösen in diesem Fall. Er wollte einen ganz bestimmten berühmten Musiker haben, so einen Rocker. Und dieser Musiker, der hatte tatsächlich auch Bock. Der meinte, ja, mach ich. Aber kurz bevor das losgehen sollte, hat der sich bei einem Motorradunfall das Bein gebrochen und sich einen Arm zerschmettert.
Oh.
Und dieser Rockmusiker war, willst du raten?
Ich komme nicht drauf. Ich habe gerade keine Idee. Von Metallica?
Nee. Billy Idol.
Billy Idol.
Billy Idol. Cameron hatte die Idee,
der sieht cool aus und so. Kommen können.
Das ist so kantig aus und so. Komm, das ist so eine geile Idee. Und er hätte es, wie gesagt, auch gemacht. Aber hat sich da halt selber ein bisschen zerschmettert. Und dann hieß es, dann warten wir jetzt nicht mit unserem Millionenprojekt, sondern dann suchen wir uns einen anderen. Und es gab auch noch ein paar andere Kandidaten. Und dann hat eben Robert Patrick diese Rolle bekommen, den Cameron Gott sei Dank eben auch cool fand. Und das war ja auch die richtige Entscheidung. Nochmal zurück zu Schwarzeneggers Make-up. Das hat jedes Mal gut 5 Stunden gedauert, Schwarzeneggers Make-up aufzutragen. Also wenn Teile vom Kopf so weg sind und man halt Terminator das Skelett da drunter sieht und sowas. Und 5 Stunden, 43 Tage lang. An 43 Tagen hat er 5 Stunden erstmal dafür gebraucht, um das aufzutragen. So nachmittags um 3:30, 4:30 hat er sich auf den Stuhl gesetzt, bis circa 8:30 abends und dann haben sie gedreht die ganze Nacht bis 6 Uhr morgens und dann noch eine Stunde, um alles wieder runterzukriegen. Ich will nicht sagen, dass das 20 Millionen Dollar wert ist als Gage, aber also, das ist schon so, dass die ja nicht einfach sich da durch die Studiotür pupsen und dann eben halt da so mal ein bisschen Schabernack machen, sondern also ich weiß nicht, ob ich 43 Tage am Stück irgendwann 5 Stunden mich in so einen Sessel setzen könnte und da mich da anmalen lassen. Da würde ich irgendwann durchdrehen. Durchdrehen. Also, hast du es ja schon gesagt, der Film ist berühmt für seine bahnbrechenden Computereffekte, wie eben dieser Flüssigmetall-Terminator. Im Film gibt es insgesamt 47 computergenerierte Szenen, 47. Und jede Sekunde von diesen 47 Szenen hat ungefähr 8 Wochen gedauert, um es fertigzustellen. Also, ne, du drehst und drehst und drehst und dann kannst du es zusammenschneiden und dann irgendwann sagst du zu den Special Effects Leuten und jetzt mach das mal schick. Und dann haben die für eine Sekunde Film 8 Wochen gebraucht.
Die haben wahrscheinlich in mehreren Teams parallel gearbeitet.
Das waren nicht nur zwei. Hier, nicht politisch korrekt. Es waren nicht nur zwei Inder, die am Computer saßen, sondern es war natürlich eine riesen Horde Industrial Light and Magic daran gearbeitet und eben halt die Leute von James Cameron. Die Szenen aber, wenn der T-1000 getroffen wird, kann sich da erinnern und dieses Metall so aus ihm so rausspritzt, ne? So wie so Wasser oder wie so dieser Blumeneffekt. So wie
Quecksilber.
Genau, ja. Das war nicht Computer. Das haben sie ohne CGI gemacht. Das haben sie einfach so mit Folie gemacht. So was wie Alufolie. Echt? Haben sie halt so kleine Dinger gebaut und dann waren so kleine Sprengsätze drin. Da sind wirklich so aufgeploppt. Pum! Und das ist halt echt.
Aha.
Das haben sie richtig gemacht. So kleine, irgendjemand eine Fernbedienung in der Hand gehabt und Klick auf ein Knöpfchen gedrückt. Und zack, ist das gekommen. Die Sequenz mit der Apokalypse, die ja im Film vorkommt. Also man sieht ja, wie Atombomben fallen.
Der Tag des jüngsten Gerichts im Film. Heute braucht man dafür nur noch Putin. Ja, damals braucht es noch den Terminator. Genau. Und die Dinge ändern sich.
Beziehungsweise du brauchtest Skynet und Cyberdyne Systems. Also wenn die Atombomben da alles vernichten. Diese Sequenz hat so viel gekostet wie der gesamte erste Teil vom Terminator. 6,4 Millionen US-Dollar hat der erste Teil gekostet. 6,4 Millionen US-Dollar, umgerechnet wären das heute etwa 13 Millionen Dollar. Also 13 Millionen Dollar hat nur diese Szene, was sind das, 2 Minuten oder sowas? Nur das gekostet.
Der erste Film hat nur umgerechnet 13 Millionen Dollar gekostet.
Ja, mehr nicht.
Das ist ja gar
also
nicht.
Das war schon also für einen jungen Regisseur, der noch nicht richtig
um den Kerbholz hatte. Ja, so gesehen schon, aber
6,4 Millionen Dollar damals. So. Aber eben, diese eine Sequenz in Terminator 2 hat so viel gekostet wie der ganze erste Terminator. In der berühmten Szene in der Bar, so recht am Anfang, wenn Arnie sich da die Klamotten von dem Biker holt, läuft er dann beim Brille aufsetzen, wir erinnern uns, der Song Bad to the Bone, ne, von John Thorogood und And the Destroyers, wenn ich mich nicht irre. Der Drehbuchautor William Wisher, der hatte das vorgeschlagen. Er meinte, das wird geil und so, wenn er die Sonnenbrille aufsetzt und war voll geil und so, und dann laufen wir Bad to the Bone, blablabla. Und Cameron meinte, nee, finde ich doof, lass mal, nee, Bad to the Bone, wir lassen uns was anderes einfallen. Ungefähr ein Jahr später, als der Film dann so ziemlich fertig war, hat dann Cameron dem Team so eine Version gezeigt und siehe da, Bad to the Bone läuft in der Szene und Wisher geht zu Cameron und sagt, ey Mensch, danke, dass du es doch gemacht hast, ja, jetzt kommt's. James Cameron hat zu ihm gesagt, wieso, das ist meine Idee. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass du dir das ausgedacht hast.
Wie geil.
Beide behaupten wohl bis zum heutigen Tag in Interviews, wenn sie darauf angesprochen werden, ihre jeweilige Version ist die richtige. Also James Cameron meint, er hatte die Idee. Und William Wisher meint, nee, das war aber meine Idee. Das
spricht nicht für James Cameron, muss ich sagen.
Da gibt es ja einige, die den für einen Tyrannen halten. Also, wie dem auch sei, weil es so geil ist. Wir ziehen uns jetzt einfach mal diese Szene rein. Also, Schwarzenegger kommt am Anfang in die Bar, guckt sich ein bisschen um, dann schnappt er sich einen Rocker und sagt, gib mir deine Klamotten und so weiter. Der Rest ist tatsächlich Geschichte.
Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad.
Hey! Du hast vergessen, bitte zu sagen. Schaff die mir vom Leib! Kraft!
zieh es raus! Schon gut. Hier.
Da ist es. Das war mir noch wichtig jetzt.
Ja, natürlich.
Ach.
Jetzt geht er zum Motorrad.
Genau. Setz dich hin. Jetzt kommt der dicke Barkeeper.
Man doch nicht seinen Ofen wegnehmen, Junge. Also verzieh dich hier, bevor ich dich kalt mache.
Er überlegt sich und macht nochmal den Ständer raus.
Vom Motorrad. Geht zurück. Stufen hoch. Und man denkt halt, er bringt ihn jetzt um, aber er greift ihm in die Brusttasche und setzt die Sonnenbrille auf. Ist das geil.
Ja, das ist einfach gut. Und jetzt hat er die Sonnenbrille und seine Knarre.
Genau. Ach, klasse.
Schon eine legendäre Szene.
Ich weiß natürlich, das hört sich natürlich vielleicht nicht so schön an, wie es sich auch anschaut, aber naja, mir war es noch wichtig, nochmal zu Bad to the Bone zu kommen. Tolle Szene. Ikonisch. Robert Patricks T-1000, der sieht übrigens auch so böse und unangenehm cool aus, ne? Das ist ja so eine ganz merkwürdig, auch so ein bisschen mysteriöse Präsenz, ne? Mhm. Weil er eine Sache im ganzen Film nicht tut. Nicht,
Lächeln.
Nicht einmal, ne? Das mit dem Lächeln, das meine ich nicht, sondern blinzeln. Der blinzelt nicht einmal.
Okay.
Und beim Rennen, was ja auch irgendwie sieht das komisch aus, ne?
Immer so, aber, sehr
mit den Armen so
automatisiert
ein bisschen
darum. Eben. Ne?
Und was er da nicht macht, also er atmet durch die Nase, nicht durch den Mund. Mhm. Deswegen sieht es auch so, ne, als wenn er halt einfach, er tut etwas. Ne? Er hat, die Programmierung ist jetzt so, jetzt auf Rennen. Mhm. Und wenn man normalerweise rennt. Es sieht einfach auch cooler aus. Die Szene, in der er den dicken Wachmann da in der Anstalt, im Irrenhaus, hätte ich fast gesagt, ne, diese rote Haare, Schnurrbart, erinnerst du dich? Den kopiert er ja. Ne? Und dann stehen die sich so gegenüber. Die Kopie und der Terminator, beziehungsweise der echte. Und das ist auch ohne Computereffekte gemacht worden oder auch nicht mit Splitscreen, denn die beiden Wächter werden von Zwillingen gespielt. Das ist ja gut. Ja, Dan und Don Stanton. Und jetzt kommt's. Das trifft auch auf die Szene zu am Ende, wenn der Terminator Sarah Connor kopiert.
Hat die auch eine Zwillingsschwester?
Linda Hamilton hat auch eine Zwillingsschwester.
Wow.
Leslie Hamilton.
Hör ich auch zum ersten Mal.
Siehste, wir sind immer noch wie die Sesamstraße. Man hat Spaß und lernt noch was dabei. Ist doch schön.
Toll.
In dem grandiosen Finale im Stahlwerk, ne, wo alles schweineheiß ist, ne, und Metall dann flüssig wird, ne, wegen die Hitze, da herrschen in Wahrheit gerade mal 5 Grad. Also die armen Schauspieler mussten sich vorstellen zu schwitzen. Sowas, was von denen alles abverlangt wird. Im Originaldrehbuch, da sollte ja Arnis 800er Modell sagen, ich habe Angst. Und dann ganz schnell in das heiße, flüssige Metall springen am Ende. Ja. Das fand James Cameron aber dann doch kacke irgendwie.
Ja, also das geht nicht. Das ist ein
Und er hat es dann umgeändert, sodass Arnold Sarah Connor bittet, ihn herabzulassen. Also eigentlich war eben die Idee, weil ja der Terminator feststellt, Moment mal, wir haben hier gar nicht gewonnen, weil ich bin ja noch da und vielleicht machen die, wenn die mich finden, dann machen sie aus mir wieder Skynet und so weiter. Und dann geht die Kacke wieder von vorne los. Also opfert er sich quasi. Und das hätte auch gar nicht die Programmierung zugelassen von dem 800er Modell.
Ich finde auch diese späteren Filme, die ohne Arnold sind, die Terminator-Filme, die gefallen mir auch überhaupt nicht mehr. Egal.
Die sind bei weitem natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was damals passiert ist. Aber ich fand jetzt nicht so schlimm, wie manch andere sagen. Wirklich, tatsächlich habe ich da Spaß gehabt, auch hier und dort. Also ich fand Terminator 1, 2 und auch 3 noch wirklich gut. Also 1 gut, 2 das absolute Meisterwerk. 3 hat auch richtig tolle Szenen noch und da fand ich das Ende super.
Aber ich spiele den komplett in der Zukunft mit dem Typen, der, wo man nicht weiß, ob der Maschine oder nicht Maschine
ist. Das Salvation.
Ja,
der war furchtbar.
Den fand ich ganz
furchtbar. Okay, siehst du, den habe ich aus meinem Gedächtnis gestrichen, aber der war wirklich furchtbar. Der war furchtbar. Mit dem armen Christian Bale, wo der am Set so ausgerastet ist damals. Mhm. Nochmal zum Ende von dem Film. Ach, übrigens, Spoiler. Als letztes sieht man ja Arnis Daumen, ne? Also, ne, wenn er da in die Lava, würde ich schon sagen, also in das flüssige Metall da abtaucht, da sieht man einen Daumen und die Geste, die ihm John Connor ja vorher im Film beigebracht hat. James Cameron fand es toll, das Publikum zum größten Teil auch, aber so mancher aus dem Team fand es richtig kitschig und blöd. Linda Hamilton zum Beispiel, das hat die immer wieder erzählt in Interviews. Diese blöde Szene, dann macht er den Daumen da hoch, das ist total bescheuert. Traute sich aber damals keiner Cameron zu sagen, er soll es rausnehmen. Hinterher ist alle gemeckert, so, hey, ist mit dem Daumen. Ich fand es irgendwie cool.
Ich finde, es ist okay.
Weil wenn er nur so...
Da würde ich mich jetzt nicht echauffieren über diese Szene.
Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson, der hat in Interviews Jahre später verraten, als er T2 im Kino gesehen hat, da wusste er, muss sich auch um so geniale Spezialeffekte kümmern. Also sonst wird er als Regisseur auf der Strecke bleiben. Also das hat ihn wirklich inspiriert. Danke nochmal dafür, James Cameron, dass Peter Jackson danach gesagt hat, oh, okay, also so wie bisher können wir nicht weitermachen. Wir müssen aus unseren hier handgemachten Spezialeffekten müssen wir jetzt richtig was reißen.
Um moderne Worte zu benutzen, das war auch eine Zeitenwende, ne?
Es war eine Zeit. Ja.
Epos.
Genau, also und vor allen Dingen halt...
Auch der Terminator vorweg.
Genau. In der Original-Kinoversion gab es einen Schnittfehler, der Cameron jahrelang genervt hat. Als der Truck unter der Brücke am Anfang bei dieser Verfolgungsjagd in dem Flussbett dagegen das Beton kracht, oder den Beton, da fliegt er die Frontscheibe raus von dem Truck. Und im nächsten Schnitt ist er aber wieder da. Ist wieder drin. Oh. Und das hat Cameron immer genervt. Das hat auch uns
ist dir das aufgefallen?
Na klar, das ist alt. Das ist jedem aufgefallen. Ja. Und aber da denkt man so, ist ein Actionfilm, so, Mann, und dann beim Schnitt kann ja mal passieren. Außerdem konnte man auch bei einigen Stellen sehen, dass da nicht Schwarzenegger, sondern dann in einigen Einstellungen ein Stuntman auf dem Bike sitzt, ne? Und als der Film 2017 dann nochmal rausgebracht wurde, also mal wieder, hat Cameron das dann endlich nochmal ändern lassen oder nachbessern lassen und noch mit Computereffekten nochmal wirklich Schwarzeneggers Gesicht da reinkopiert. Also, das Budget für T2 belief sich 1991 auf.
Naja, also der erste Film war ein Schnäppchen, der war ja dann auch ein Zufallserfolg, ne? Und dann daraufhin hat man gesagt, wir machen es richtig. Du hast schon gesagt, allein die eine Szene hat so viel gekostet wie der erste. Ich sage mal, zu der Zeit sind wir bei Produktionskosten von 35 Millionen Dollar.
102 Millionen US-Dollar. Inflationsbereinigt wären es heutzutage 216 Millionen Dollar. Ich kann mich an die Storys noch in den Kinozeitschriften erinnern, dass die halt wirklich, das Budget ist so explodiert und der Cameron hat immer noch mehr Kohle bekommen, beziehungsweise mehr Kohle eingefordert und gesagt, wir müssen jetzt machen was richtig, jetzt haben wir das Ding am Laufen, jetzt muss es wirklich richtig funzen.
War das zu dem Zeitpunkt dann auch der teuerste Film aller Zeiten? Wahrscheinlich.
Zeitpunkt der teuerste Film aller Zeiten tatsächlich. Also, 102 Millionen Dollar gekostet. Einspielergebnis? Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Ist ja jetzt nicht wichtig, wir machen das ja nur aus Spaß, aber es ist wahrscheinlich nicht so viel, wie du denkst.
Okay.
Also, wir wissen, es war ein Megafon, das wissen wir.
Dann sag ich 300 Millionen.
Okay. Na, doch ein bisschen mehr.
Eine Sache.
515 Millionen Dollar. Lalala.
Das ist aber echt irre. Und wie viel ist das dann heute?
1.093 Milliarden. Dollar. Über 1 Milliarde, also heutzutage. Damals 515 Millionen Dollar, also der hat das Fünffache eingespielt von dem, was er gekostet hat.
Das ist auch natürlich ein super Wert, ne? Wenn Filme so ein unglaubliches Einspielergebnis zum Produktionspreis haben, obwohl der so teuer war.
Genau, und da ging es ja halt für Cameron ganz klar einfach mal in Anführungszeichen einfach durch die Decke. Danach hieß es, also dann hat er eben den Final Cut bekommen, er konnte machen, was er will. Und die Filmfirmen haben ihm jetzt nicht das Geld immer nachgeschmissen. Also der musste schon immer um sein Budget kämpfen, aber das Vertrauen war sehr viel größer. Das war halt so, ja, mach dein Ding, du machst es schon, sieh zu, wo du Kohle herkriegst, wir vertreiben den Film und dann werden wir mal sehen. Das war bei True Lies, der dann noch kam, ne? Dieser Agentenfilm, der beste James-Bond-Film, der kein James-Bond-Film ist.
Ja.
Aber dann bei Titanic, was ja dann über 200 Millionen gekostet hat und so, da haben die dann die Produktionsfirmen gesagt, ja, du spinnst, das will doch keiner sehen. Aber egal. 102 Millionen US-Dollar und hat dann 515 eingespielt. Es gab jede Menge Preise, aber natürlich vor allem technische Preise und so Publikumspreise. Ne? Bei den MTV Movie Awards zum Beispiel, da hat er dann bester Film gewonnen und so. Und Und wie Linda Hamilton.
Wollte man ihm keine Preise geben damals. Das war noch zu neu, das Genre. Und auch der Schwarzenegger war.
Oh, nee, das würde ich nicht sagen,
weil das noch nicht so beliebt.
Das Genre war ja auf jeden Fall, also Action, Science Fiction und so, das gibt es ja schon eine Weile. Aber wir sitzen da als Fans und sagen, ja, das, der Schwarzenegger, dem glaubst du ihm, dass er eine Maschine ist und so, der macht es toll und so, aber der wäre ja die Academy nicht in 10.000 Jahren drauf gekommen, irgendwie Arnold Schwarzenegger für einen Oscar zu nominieren. Linda Hamilton, weißt du so, also ich meine, ich glaube, die wurde auch für einen Golden Globe nominiert, aber müsste ich nochmal nachgucken. Aber eben vor allem gab es technische Preise. Das Publikum hat den Film natürlich geliebt und haben den halt die ganzen Preise hinterhergeschmissen. Aber
wenn du an eine Menschmaschine denkst, dann denkst du doch an den Terminator und an Schwarzenegger. Das ist doch eigentlich ein einschneidendes Erlebnis gewesen.
Aber kein Oscar werden.
Ja, schade.
4 hat er trotzdem bekommen. 4 Oscars. Und zwar beste Make-up-Effekte.
Oh,
ja, das 5 Stunden. 5 Stunden rumsitzen, 43 Tage lang. Bester Ton und dann noch bester Tonschnitt, was halt 2 verschiedene Sachen sind. Und dann natürlich für die besten visuellen Effekte. Ist ja klar, dass es Oscar gekrönt wurde. Es ist ganz klar einer der besten Actionfilme aller Zeiten, einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Und ja, einer der besten Filme aller Zeiten an sich. James Camerons T2, Terminator 2, Tag der Abrechnung, der Judgment Day. Und ja, das war's schon wieder für heute von unserer Seite aus. Danke, Herr Meyer, für die Anteilnahme.
Gibt's noch einen Vorgucker?
Also, die 100 besten Filme aller Zeiten. Also, wir haben die ersten 50 jetzt geschafft. Muss man ja auch mal kurz mal innehalten.
Ja.
Und nächstes Mal auf Platz 50. warte mal, wie kann ich das beschreiben? Es ist ein erster Teil einer beliebten und berühmten Abenteuerfilmserie. Ein Film, bei dem fiese Zyniker behaupten, wenn sein Titelheld gar nicht mitspielen würde, würde der Film trotzdem genauso enden, wie er endet.
Lurchi der Salamander.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.